Ja, ich begrüße ganz herzlich Markus Brandt aus Köln. Markus, ja, du bist Mitinitiator und Mitgründer vom Kinderheim Mbagala in Tansania, das wir ja von Solo dieses Jahr mit unserer Solo Christmas Grooves Aktion unterstützen. Und ja, ich freue mich einfach, dass es geklappt hat, dass wir uns hier bei dir zu Hause treffen können. Und ja, ich wollte dich einfach mal ein paar Sachen fragen. Du
Ja,
hast ja
gerne.
dieses Kinderheim da gegründet und ich glaube, vor 2 Jahren, vielleicht erzählst du einfach mal, wie das da so angefangen hat, was da, wie das überhaupt so geht, so ein Kinderheim gründen. Das ist ja erstmal etwas außergewöhnlicher.
Ja, wie war das? Ich zucke gerade erstmal zusammen, als du sagtest, vor 2 Jahren. Es kommt mir schon vor, als wäre das viel länger her, weil sich so viel getan hat in der kurzen Zeit. Aber du hast recht, letztlich war ich im Oktober vor 2 Jahren das erste Mal in Tansania und haben uns schon ein Objekt damals ausgesucht für das Waisenhaus. Aber bis ich runtergeflogen bin, ist natürlich vorher was passiert. Ausschlaggebend war eigentlich ein Seminar, was ich besucht habe. Da ging es um Persönlichkeitsentwicklung. Und irgendwann stellte der Trainer mir die Frage, was ich in meinem Leben erreichen möchte, ob ich zufrieden bin mit dem, was ich mache. Und ob ich, ja, wie es mir damit geht. Und ich habe gemerkt, dass ich so, ja, schon recht zufrieden bin, aber so richtig noch nicht und mir fehlte was. Und als ich länger darüber nachgedacht habe, fiel mir auf, dass ich mich schon länger eigentlich mal sozialer engagieren wollte. Mir fiel auf, dass ich in meiner Situation, hier in Köln lebend, auf einem relativ hohen Niveau, also einen festen Job, feste Mahlzeiten, einen stabilen Freundeskreis, gute Ausbildung, vernünftiges Elternhaus, eigentlich so wie viele, viele andere Millionen in Deutschland, dass es denen gut ging auf hohem Niveau und ich wenig mache dafür, dass es auch anderen gut geht. Und habe dann überlegt, eigentlich könnte man auch mehr teilen von dem, was man im Überfluss hat. Und bin dann auf einen Artikel gestoßen in einer Zeitschrift. Da ging es darum, dass ein anderer Mensch wie du und ich ein Waisenhaus gegründet hat.
War das
Und
Daniel
das war
Preuß?
Daniel Preuß.
Ah, okay.
In der Zeitschrift Brand 1 habe ich einen Artikel gelesen und war ganz fasziniert und dachte, boah, toll, was der gemacht hat. Und irgendwann fiel mir auf, wenn der das kann, dann kann ich das auch, dann können das viele Leute. Und ich habe diesen Daniel Preuß angesprochen, wir haben uns getroffen, der hat mich fasziniert mit seiner Idee. Und aus dem Gespräch bin ich rausgegangen und habe gesagt, ich gründe auch ein Waisenhaus. Und bin zurück zu dem Trainer in dem Persönlichkeitsseminar und habe gesagt, ich gründe das auch. Ja, wie lange brauchst du dafür? 3 Monate. Darauf haben wir uns geeinigt. Ja, und innerhalb dieser 3 Monate habe ich diese Idee eigentlich nur Freunden erzählt, dass ich das machen will. Habe so viel Zuspruch von denen bekommen, dass sie gesagt haben, ja, hier hast du 50 Euro, hier hast du 100 Euro und ich gebe auch gern jeden Monat 10 Euro und manche sagen jeden Monat 100 Euro. Und als ich das aufaddiert hatte, habe ich gemerkt, hey, wir haben ja 10.000 Euro in einem Jahr zusammen. Und genau das ist die Summe, die wir brauchten für die Neugründung eines
Also
Waisenhauses.
man kann dort ein Waisenhaus neu gründen für 10.000 Euro.
Ja, die Gründung selbst brauchen wir sogar weniger Geld, aber 10.000 Euro ist das Budget, was wir für ein Jahr brauchen.
Okay,
Und
also um die Sicherheit zu haben, dass es dann auch erstmal
genau.
anläuft.
Das lässt sich ganz, ganz leicht auch nachrechnen. Wir haben ein anderes Waisenhaus, was auch Street Kids International schon gegründet hat.
Also vielleicht
Mal.
nochmal, Street Kids ist sozusagen der, wie soll man das nennen, der Träger auch vor Ort, der die Organisation
Genau,
übernimmt.
genau. Street Kids International e.V., ein eingetragener Verein, seit 2000 von Daniel Preuß gegründet. Hat bereits ein kleines Waisenhaus, also 8 Kinder sind in einem Waisenhaus, auch in dem von mir mitbegründeten sind 8 Kinder. Und da war eine Vorerfahrung da. Und wir haben ausgerechnet, dass wir pro Kind pro Tag 2,50 € benötigen, um es komplett eine lebenswerte Kindheit zu genießen. Und in den 2,50 € ist die Verpflegung, ist das Haus, ist die Schulausbildung, ist die Kleidung, ist das Schulgeld, ist auch die Haushälterin oder die Mutter, die dort
Und
arbeitet,
die Miete
bekommen
auch dann für das Haus,
auch die
was
Miete
man.
für das Haus, umfasst also alles. Das heißt, es sind keine 100 Euro pro Kind pro Monat. Und bei 8 Kindern hochgerechnet sind wir unter 10.000 Euro oder bei circa 10.000 Euro pro Jahr für 8 Kinder und können damit eine neue Familie gründen. Also das sind alles Kinder,
Das ist
die
ja auch,
bei.
glaube ich, die Idee, dass die Kinder, also die Kinder sind AIDS-weise, beziehungsweise ich glaube, von einem Jungen ist ja auch die Mutter, lebt zwar noch, aber ist eigentlich dann doch so stark krank, dass sie nicht mehr sich selber um den Sohn kümmern kann.
Korrekt, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch lebt, aber als ich zuletzt da war, lebte sie noch, war aber HIV-positiv und war nicht mehr in der Lage, sich um ihren Sohn zu kümmern. Deswegen haben wir den aufgenommen. Aber in der Regel sind das AIDS-Waisen, die haben ihre Eltern durch HIV verloren, sind selbst negativ, also HIV-negativ, also gesund. Ist auch ein wichtiger Ansatz, den wir da verfolgen in unserem Projekt. Es gibt auch andere Projekte, die zu Recht sich auch um HIV-infizierte Kinder kümmern.
Ja.
Weil wir sagen, wir nehmen im Prinzip gesundheitlich gesunde Kinder, um denen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Also ich sage mal so drastisch, ich hatte weniger Interesse, den Tod zu verwalten oder eine angenehme Kindheit bis zum Tod zu führen. Sondern ich glaube, dass wir mit den Kindern die Möglichkeit haben, auch Multiplikatoren in dem Land aufzuziehen, die mittel- oder langfristig auch selber dieses Waisenhaus tragen können.
Ja.
Wir kommen vielleicht später nochmal drauf zurück, ja, wenn Kinder erwachsener werden dort, dann werden wir denen eine Möglichkeit generieren, oder sie werden sich selbst generieren mit unserer Hilfe, dass sie die Waisenhäuser dann selbst finanziell tragen können. Und ich glaube, langfristig müssen wir sehen, dass die dritte Welt sich selbst unterstützt. Also Hilfe zur Selbsthilfe, das große Schlagwort.
Ja, okay. Ja, das ist ja sowieso also ein heiß umstrittenes Thema, um auf die Zeitung Brand 1 zurückzukommen, so nach dem Motto, bitte nicht helfen und so. Wobei das ja, denke ich, bei den Kinderheimen wieder was anderes ist, weil ja dort tatsächlich wir auch in die Entwicklung der Kinder, in das Selbstbewusstsein und in die gute Ausbildung und in die Selbstständigkeit tatsächlich richtig effektiv investieren können. Ne?
Wir achten darauf, dass sie nicht abhängig werden von uns. Sondern wir geben Anschubhilfe und sind dann große Hoffnung, und die ersten Erfolge zeigen es, dass sie dann unabhängig von uns auch leben können.
Ja, ja, wie ist das überhaupt? Also 8 Kinder leben in einem in einem Haus zusammen. Also ich war selber auch letztes Jahr da, muss ich mir so vorstellen, wie so ein, so Flachdachhäuser sind das ja im Prinzip, wo die dann da Jungen und Mädchen getrennt in Mehrbettzimmern übernachten, wo es ein Wohnzimmer gibt, eine Küche, ein Esszimmer. Und einen Hof draußen, wo man spielen kann, wo jetzt auch versucht wird, ein bisschen Rasen anzupflanzen und so, was bei den Temperaturen nicht so einfach ist. Aber ja, vielleicht kannst du einfach mal so erzählen, wie da so ein normaler Tagesablauf von so einem Kind aussieht.
Also, gerne. Ich glaube, als erstes sollte ich was zu dem Begriff sagen, Kinderheim.
Ja.
Denn in Deutschland assoziiert man ja häufig Kinderheim damit, dass da ganz viele Kinder sind und alle 8 Stunden eine neue Mutter kommt, denn eine hat Nachtschicht, eine hat Frühschicht, eine hat Spätschicht.
Ja.
Das ist es eigentlich nicht, sondern es ist eher ein Kinderhaus oder ein Waisenhaus, die genauso leben wie eine Familie.
Ja.
Das heißt, diese 8 Kinder sind jetzt immer zusammen. Also es ist wie Brüder und Schwestern. Zwar nicht biologisch, aber wachsen halt gemeinsam auf.
Ja.
Und auch die Mutter, die dort ist, oder teilweise haben wir auch einen Elternteil gefunden, also Mutter und Vater, die dort sind, sind wie richtige Mutter und Vater. Das heißt, die sind immer da, 24 Stunden.
Ja.
Das ist deren Passion.
Ja.
Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also wir haben eigentlich aus einzelnen Menschen eine neue Familie kreiert.
Ja.
Und das macht sich durchaus bemerkbar, weil feste Ansprechpartner da sind, feste Vertrauenspersonen wachsen und all das, die Sozialisierung, die eine Familie gewährleistet, wichtig ist. Aber deine Frage war eine andere. Es ging in die Richtung, was passiert dort im Alltag?
Ja, genau.
Eigentlich auch das, was in unserem Alltag passiert, wenn man Kinder hat. Das heißt, die gehen zur Schule, die haben auch irgendwann Ferien, dann gehen sie nicht zur Schule, sie haben ihre häuslichen Pflichten, da unterscheidet sich es vielleicht zu dem, was Kinder heutzutage in Deutschland machen.
Ja.
Also es gibt natürlich keine Spülmaschine und es gibt keine Waschmaschine. Das heißt, die Kinder haben dort auch häusliche Aufgaben, sie übernehmen die Wäsche, sie kochen mit, und da schauen wir, welche Möglichkeiten hat welches Kind. Also Peter ist 6 Jahre, der macht andere Aufgaben als Onesimo, der 14 ist, oder Maria, die 13 ist.
Ja.
Und was haben die auch für Talente? Also ich denke gerne an Mashaka, ist jetzt 12 oder jetzt 13, aber er ist sehr, sehr pragmatisch, sehr praktisch orientiert und ist so der Handwerker im Haus.
Also das ist der in 3 Sekunden auf jeden Baum klettert, um irgendeine Antenne zu...
Korrekt. Antenne haben wir, glaube ich, noch nicht, aber wir haben einen Tank auf dem Dach stehen.
Ah, okay,
und wenn das Wasser nicht läuft, dann ist er ruckzuck auf dem Dach und schaut, ist die Wasserleitung verstopft, sind zu viele Blätter drin oder woran liegt. Oder fängt mal das Huhn ein, wenn es weggelaufen ist und solche Dinge. Und wir haben Maria, ein Mädchen, die sehr, sehr pfiffig ist in der Schule, ist die Schulbeste. Und die hilft halt dann den anderen Kids auch mal bei Hausaufgaben. Wir haben die Lulu, die sehr, sehr häuslich geprägt ist, die kocht halt super gerne.
Ja.
Ja, also wir gucken, welche Prägung haben die Kinder, welche Aufgaben machen die gerne.
Ja.
Und jeder muss mal waschen, jeder muss mal spülen.
Ab und zu muss er wahrscheinlich dann auch von der Mutter, wie nennt er die? Ist das die Pflegemutter?
Oder? Ja, also in Deutschland würde man sagen Pflegemutter,
ja.
Weil selbst ist sie halt Mother.
Mother, okay. Ja. Also ich muss ja auch ab und zu mal, wie das eben so ist, auch mal ein härteres Wort fallen. Also wie ist das so, wenn da mal Stress, Konflikte auftreten?
Korrekt. Natürlich muss sie sich auch, gerade zu Beginn, muss sie sich auch erstmal eine gewisse Autorität erarbeiten.
Ja.
Denn es ist nicht alles Zuckerschlecken, es ist wie eine normale Familie.
Ja.
Wenn schlechte Noten sind, gibt es genauso Stress.
Und
wenn die sich kabbeln, auch in Tansania spielt man Fußball nur mit einem Ball und nicht jeder hat einen eigenen Ball. Sodass es da den gleichen Stress gibt wie hier.
Ah.
Also da habe ich festgestellt, da gibt es nicht viele Unterschiede zu den hiesigen Familien, mit der Ausnahme, dass die Kinder, zumindest wenn ich unten bin,
ja,
einen viel sozialeren Kontakt miteinander haben als hier in Deutschland.
Okay.
Also mein Bruder hat auch zwei Söhne und die liegen ständig im Clinch,
ja,
und die haben,
ja,
sehr häufig Streit, wenn es um den Bagger geht, um den Ball geht, um Fahrrad geht, wer hat den größeren Nachtisch und so weiter.
Mhm.
Das erlebe ich unten weniger. Also es ist ein sozialeres Miteinander.
Okay, also sozialeres Miteinander. Wie schätzt du denn sozusagen so den... Ja, also ich stelle mir jetzt einfach vor, die Eltern sind tot,
mhm,
und die Kinder kommen dort in dieses Kinderheim.
Mhm.
Ich glaube, ihr findet ja auch teilweise dann über örtliche Priester, Kirchengemeinden, sodass ihr den Kontakt zu den Familien,
mhm,
dann wiederum über Tanten, Verwandte herstellen,
mhm,
könnt, dass die Kinder dann zu euch,
mhm,
dann auch den Weg finden. Wie ist denn das so mit dieser, vielleicht das Thema Trauer? Also ich stelle mir das jetzt relativ schwierig vor, ein Kind,
mhm,
aufzunehmen, wo beide Eltern erstmal tot sind. Das ist ja auch irgendwie ein Trauma.
Mhm. Das war gerade zu Beginn natürlich ein Thema, weil wir zu Beginn ja 8 Einzelschicksale hatten.
Ja.
Das hat sich jetzt nach 1,5 Jahren etwas gelegt, weil wir haben ja jetzt nicht jeden Monat ein neues Kind, sondern wir haben ja einmal diese 8 Kinder gehabt und die,
ja,
sind jetzt konstant bei uns und bleiben auch bei uns. Zu Beginn war das natürlich ein Thema. Ja, es gibt dort eine gewisse Trauerarbeit. Wir erleben manchmal auch die Kinder, wie sie weinen, sich zurückziehen und vermutlich denken sie dann auch an ihre eigenen Eltern, die,
mhm,
oder an ihre eigene Mutter oder Vater, die dann schon verstorben sind. Wir haben zum Glück ein sehr breites Netzwerk an Leuten, die uns unterstützen. Ich denke an Rob und Mary, ein befreundetes Ehepaar aus Irland, die so, ja, ein, zwei Mal im Monat da sind und dann natürlich auch eine etwas andere Rolle haben können als die eigentliche Mutter. Das heißt, die können auch mal als Vertrauensperson dienen und jemanden zur Seite nehmen.
Die wohnen dort, oder?
Die wohnen in Dar es Salaam.
Ach so, okay.
Genau, sind befreundet mit uns und schauen so mal nach dem Rechten.
Ich sag mal, ein bisschen so ein Onkel-Tanten.
Ja, so ein bisschen was. Ne?
Ja.
Er kommt mit seiner Gitarre vorbei, singt mit denen, ist ja Missionar und ein bisschen so der gute Laune Onkel, ne, der mit den Kindern spielt, Musik macht und dann natürlich auch Situationen kommt, wo man sich auch mal an ihm ausweinen kann, wenn man sich nicht traut, das bei der Mama zu machen.
Mhm.
Auch da sehe ich ja Parallelen zu dem, was wir hier in Deutschland erleben oder alle Kinder, Beziehungen zwischen Kindern und den Eltern,
ist ja
mal offen, mal weniger offen.
Ja, und interessant denke ich ist auch noch so diese Organisation vor Ort. Also es gibt ja sozusagen Geld aus Deutschland von verschiedenen Projekten, wie wir es auch von Solut machen, dass sozusagen die Kinderheime oder das Kinderheim speziell jetzt am Bagala dort dann mit unterstützt wird, um eben regelmäßig auch die Grundversorgung zu sichern. Wer guckt denn sozusagen, also gibt es irgendwie so eine Instanz vor Ort, dass das sozusagen da alles nach den Rechten läuft, ist das gewährleistet, dass auch die Spenden wirklich da nicht irgendwo anders vielleicht landen?
Ja, also da gibt es verschiedene Instanzen, wenn man dieses doch eher kühle Wort nutzen will. Also zum einen die eben genannten Rob und Mary, die ja doch mit einer doch europäischen Art und Weise auch noch in dem Land leben. Also die haben einen bestimmten Bezug zum Geld, wie er in Afrika noch nicht so weit verbreitet ist, zumindest in Tansania oder in Dar es Salaam, davon kann ich jetzt nur sprechen. Also die schauen nach dem Rechten, die gucken sich die Budgets an, die schauen sich auch mal die Einkaufslisten an, Es ist auch nicht so, dass in der Kaffeetasse das Geld fürs ganze Jahr liegt.
Ja.
Und dann kommt jemand, nimmt sich das und das war's. Sondern es wird halt budgetiert. Das heißt, die Hausmutter bekommt entweder monatliches Geld oder 14-tägig oder wöchentlich, je nachdem.
Ja.
Also die zwei sind eine große Unterstützung. Dann gibt es auch den Daniel Preuß, müssen wir natürlich ganz groß hervorheben an der Stelle, der ja 3-4 Mal im Jahr unten ist,
ja,
dann auch größere Beträge mitnimmt.
Ja.
Als ich das letzte Mal mit ihm da war, hat er tatsächlich ein paar tausend Dollar im Gürtel gehabt, um durch den Zoll zu kommen. Und der hat es dann auch gesehen und haben sich das Geld angeguckt, was wollen sie mit 5000 Dollar? Das ist halt sehr viel in dem Land.
Ja, klar.
Also um da auch so Risiken von Banken oder Überweisungen noch aus dem Weg zu gehen. Mittlerweile haben wir da sehr sichere Systeme gefunden, aber das ist, kann man sich ganz einfach vorstellen, also es ist wirklich noch Geld, was man runternimmt und unten dann am Bankschalter abgibt. Das ist manchmal noch einfacher, als von hier zu transferieren mit horrenden Transfergebühren.
Ja, ja.
Und da wird es dann peu à peu ausgeschüttet an das Haus.
Ja.
Für Einkäufe, das Schulgeld wird davon überwiesen. Die Tagesmutter bekommt ein kleines Gehalt, also so kann man sich das vorstellen, ungefähr so 150, 160 Euro im Monat,
ja,
was für da unten schon eigentlich ein ordentliches Geld ist.
Ja.
Also ist mehr als ein Lehrer beispielsweise verdient,
ja,
da unten.
Ja.
Also noch sehr hemdsärmlich fällt mir jetzt ein, aber auf einfachen Wegen. Ne?
Ja.
Wir haben ja auch nicht eine ganze Stadt zu versorgen, sondern letztlich ist es ein Haus und da gibt es noch ein.
Da liegt auch der Erfolg dann drin, dass es eben nicht ein zu großes Projekt ist, wo einfach zu viele Variablen auf einmal dann ins Spiel kommen, die irgendwann nicht mehr so gut überschaubar sind.
Dann ja, auch, ne? Genau. Und wenn wir größere Investitionen haben, dann gibt es auch mal eine größere Transaktion. Also wir haben beispielsweise jetzt ein neues Dach gebraucht. Da kommt halt auch der Handwerker und will sein Geld und da passieren uns aber auch manchmal noch Fehler. Ich erinnere mich jetzt an die Geschichte, dass wir dem Handwerker halt das Geld recht früh gegeben haben.
Ja.
Und einen Tag, nachdem er das Geld hatte, kam er nicht wieder. Das Dach war aber nicht gedeckt.
Ja.
Seine Mitarbeiter waren da und wollten das Dach weiterdecken, aber der Chef kam nicht. Und dann haben sie gesagt, solange der Chef nicht da ist,
können wir auch nichts machen.
Rühren wir keinen Finger, denn wir kriegen jeden Tag unser Geld vom Chef und wenn er nicht da ist, kriegen wir kein Geld. Also arbeiten wir nicht.
Ja.
Und der Chef hat sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht. Ne? Und so brauchten wir eine ganze Weile, bis wir das Dach zu Ende gedeckt hatten. Daraus lernt man. Ne?
Ja, also auch,
wie gesagt, jeder, der da im Moment noch ein paar Euro in der Hand hat, verzieht sich damit. Also die Gefahr
ist da schon ist einfach noch da.
Es ist nicht so leicht, wie wenn ich hier in Köln im Handwerk
also Afrika ist schon nochmal da eine andere Nummer.
Dann ist ein Abenteuer.
Ja, okay. Und wie ist das denn jetzt die Kinder? Du hast ja schon beschrieben, so manche sind jetzt 14, 16. Wie geht denn das jetzt weiter? Also ich meine, das ist ja jetzt, denke ich, nicht Sinn der Sache, dass sie da ihr Leben in so einem Waisenhaus verbringen. Gibt es da auch schon irgendwie Konzepte, wo er sagt, ja, hat ja schon mal was angedeutet vorhin im Gespräch
auch? Ja, da wachsen wir auch mit. Da bin ich auch ganz froh drüber.
Ja.
Ganz zu Beginn haben wir uns wenig Gedanken drüber gemacht. Wir haben einfach nur gesehen, dass wir die Kids von der Straße holen oder aufgreifen, bevor sie auf der Straße landen. Aber kaum versieht man sich, haben wir den Onesmo beispielsweise, der jetzt 16 wird, der in der Schule, ja, wir merken das einfach, hier würde man sagen, er ist nicht der Hellste, ich würde sagen, er ist auch nicht so da sehr daran interessiert.
Ja.
Also man kann dort auch mit 16 in weiterführende Schulen gehen, bei ihm sehen wir da aber nicht die Lösung drin. Er ist sehr handwerklich begabt. Und was ist der nächste Schritt? Genau die Frage haben wir uns gestellt. Haben uns dort umgeschaut und es gibt nicht so ein System, wie wir hier in Deutschland haben. Man kann nicht mal eine Zeitung gucken, wer macht denn eine Ausbildung, sich dann bewerben. Sowas funktioniert da nicht, sowas gibt es da nicht. Es gibt keine Ausbildungsstätten. Entweder man wird dann Taxifahrer oder geht klauen oder verkauft an der Ampel alte Blechbüchsen oder sowas. Aber der Staat hat da kein System aufgebaut.
Es gibt ja auch viel, also ich erinnere mich selber, dass dann einige, die man auch dann auf der Straße gefahren und das machst du so, dann haben sie immer gesagt, ja, ich bin Businessman. Ne?
Ja.
Was dann so einiges heißen kann.
Ja, auch. Ja, ja. Verkaufen Prepaid-Handys, die sie vorher irgendwo hergeholt haben.
Weiß
nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, jeder ist kriminell, aber es ist ein leichter Hang dahin, dann einfach sich sein eigenes Business zu kreieren. Das wollen wir natürlich
nicht. Weil es auch keine Alternative so richtig gibt. Einfach.
Ist ja
einfach, man muss ja überleben. Ne?
Ja.
Also Survivor.
Korrekt, ja. Survival of the Fittest. Der wird dann auch wirklich gelebt.
Ja.
Wir wollen dort natürlich andere Möglichkeiten für unsere Kids schaffen. Und aus dem Grund ist der Daniel jetzt auch über Silvester 2005, 2006 unten. Und wir werden eine Ausbildungsstätte selbst kreieren.
Ja.
Das Konzept sieht so aus, dass wir für 4 Jugendliche die Möglichkeit geben, entweder Metallverarbeitung oder Holzverarbeitung zu lernen.
Mhm.
Und 4 Mädchen oder ja, weibliche Jugendliche zu dem Alter dann schon, die Möglichkeit geben, Näherin zu lernen.
Okay.
Das ist schon ein sehr spannendes Konzept, sehr da unten. Jetzt Achtung, nicht so dran denken, aber Mädels müssen Näherin werden und Jungs müssen Schreiner werden. Die sind noch nicht in der Emanzipation so wie hier. Also dort kann man sich nicht vorstellen, als Frau Schreiner zu werden. Also das war ja in Deutschland auch vor 100 Jahren nicht möglich. Ein bisschen sind die halt auch noch da zurück an der Stelle. Deswegen gibt es so ein paar Stereotype noch, also die Mädels können Näherin werden.
Mhm.
Und die Idee ist, dass die dort 1,5 Jahre eine Ausbildung bekommen.
Sie wird die Schneiderin dann im
Prinzip
ja werden.
Schneiderin, also Näherin.
Mhm.
Und das ist ein Handwerk, was unten wirklich noch golden ist.
Mhm.
Also wenn man dort das gelernt hat, kann man sich hinterher sehr leicht selbstständig machen und dann ist man die Schneiderin im Dorf. Das ist eine angesehene Geschichte. Man kann dem Dorf weiterhelfen, man bekommt Geld dafür. Man kann mit dem Geld, wenn es gut läuft, sogar wachsen, weitere Mitarbeiterinnen ausbilden haben. Aber vor allem kann man mit dem Geld eine eigene Familie gründen. Man kann, das ist auch die Idee, mit dem Geld, was man einnimmt, die Ausbildung zurückfinanzieren.
Ja.
Das wäre bei dem Thema, wo wir im Gespräch angefangen haben. Wir wollen die nicht in eine Abhängigkeit geraten lassen. Das Ganze soll sich selbst tragen. Also die Ausbildungsplätze werden dann auch selbst getragen,
also sozusagen von Street Kids dann dort vor Ort vorfinanziert.
Korrekt.
Und wenn die Kinder, Jugendlichen dann selber Geld verdienen, zahlen sie es wieder zurück.
Zahlen sie es zurück. Zum einen an den Ausbildungsplatz oder an die Ausbildungsstätte, die wir gründen. Zum anderen auch an das Waisenhaus.
Okay.
Und wenn ich das mal 5 Jahre weiterrechne oder vielleicht sogar 10 Jahre weiterrechne, können wir dieses Modell natürlich auch multiplizieren. Also das muss jetzt nicht bei einem Haus bleiben.
Ja.
Ne, oder bei einer Ausbildungsstätte. Und dazu haben wir ein sehr schönes Objekt gefunden, also ein Grundstück gefunden. Wir sind im Moment noch auf der Suche, idealerweise nach einem Handwerker, der Interesse hat, gerne auch aus Deutschland jemand, der Interesse hat, mal runterzugehen für 3 Monate, das zu installieren.
Was für ein Handwerker sucht ihr da? Also was sollte der so können?
Also gerne jemand, der Erfahrung hat im Umgang mit Metall. Also da gibt es Dreher oder Fräser, wie das früher hieß, oder Zerspannungstechniker oder jemand, der damit umgehen kann. Oder einfach auch ein Schreiner, jemand, der mit Holz arbeiten kann.
Also ein Schreiner, ein Schlosser, irgendjemand.
Ja, ein Schreiner, Schlosser.
Der sagt, ich kann mir gut vorstellen, mal 3 Monate in so einem einfach interessanten, auch sehr spannenden Land, wie Tansania zu arbeiten. Und
und eine Werkstatt erstmal einrichten. Ne?
Ja.
Schauen, was müsste dabei berücksichtigt werden zur Arbeitssicherheit. Der aber auch Spaß daran hätte, mal ein Lehrprogramm runterzuschreiben.
Mhm.
Also was muss in den 18 Monaten passieren, dass die Jugendlichen Spaß an dem Beruf finden, ausgebildet werden und danach auch eigenverantwortlich arbeiten können.
Mhm.
Also das Know-how mitbringen, als aber auch die Einstellung dazu.
Ja.
Also es reicht ja nicht, dass man hinterher nur gut mit Holz umgehen kann, sondern wahrscheinlich gehört dann auch Business dazu.
So ein bisschen Buchhaltung, ein bisschen einfach da.
Ja, womöglich auch das. Wir mal schauen.
Also gucken, wer was kann auch.
Ja, müssen wir mal schauen, wie das wird.
Ja.
Aber erstmal auch das Ziel da, die Kids nicht auf die Straße zu entlassen, sondern sie da weiter auszubilden, dass sie eine lebenswerte Zukunft vor sich haben und Mehrwert für das Dorf, für sich und letztlich dann auch für das Land und für die ganze Region zu generieren.
Man kann das auf den Punkt bringen, eigentlich Entwicklung von Selbstbewusstsein und gute Ausbildung. Und im Endeffekt dann, klar, also wirklich diese Kette auch weiterdenken, ne? Dieses wirklich dann auch tatsächlich im Prinzip nachher in eine Selbstständigkeit kommen, wo vielleicht sogar sich ja als Fernziel die sowohl die Ausbildung als auch die Kinderheime eventuell dann ja sogar selbst tragen könnten vor Ort, ne? Wo dann eventuell irgendwann, sagen wir mal, in Zeitraum, keine Ahnung, irgendwann halt mal vielleicht sogar so eine Initiative, wie die jetzt machen, quasi überflüssig wird. Ne?
Ja, absolut. Das Ziel kann durchaus sein, dass die uns nicht mehr brauchen in ein paar Jahren.
Sollte ja eigentlich sogar
sein.
Ne?
Korrekt. Dass wir uns auf andere Projekte stürzen können.
Ja gut, da sind wir jetzt noch nicht. Also ihr braucht regelmäßig einfach Geld.
Mhm.
Jetzt auch speziell nochmal, also einerseits klar für das Kinderheim selber, aber eben auch für das weiterführende Projekt der Ausbildungsplätze, die ihr dort schaffen wollt.
Korrekt.
Und
Also ich lade da die Hörer herzlich ein, uns zu unterstützen.
Ja.
Weißt du, geben wir noch Kontaktdaten rein oder eine E-Mail-Adresse?
Ja, ich mach das nachher. Ich fasse das nochmal zusammen und spreche dann einfach nochmal die ganzen Kontaktdaten hinten drauf. Und dann kann man sich nochmal, das kommt auch in die Shownotes rein und so.
Okay.
Und
okay.
Auf die Homepage, also ja. www.soulhood.org.
Ja.
Da findet man dann alles.
Wunderbar. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, wer sich dafür interessiert, kann sich das Ganze auch mal anschauen. Also, Jochen, du hast vorhin gesagt, dass du selbst da warst.
Genau.
Man kann das wunderbar verbinden, auch mit dem Urlaub. Das macht es vielleicht für manche leichter, sich in so einem Projekt mal anzuschauen. Tansania ist eines der schönsten Länder der Welt.
Kann ich sehr empfehlen, ja.
Ne, mit der Serengeti, mit Sansibar, der wunderschönen Insel, mit dem Kilimandscharo. Also,
das sind die Highlights, aber ich denke, es gibt so viele fantastische auch Begegnungen, die man einfach macht, ne, ja. im Land. Also, das ist schon irre.
Ja. You're welcome.
Okay, also jeder, der sich dafür interessiert, kann sich gerne an Soulhood wenden und wir werden dann einfach so ein paar Special-Kontakte, denke ich, auch vermitteln können, wenn sich jemand wirklich interessiert und die Situation vor Ort, wie sie wirklich ist, einfach kennenlernen möchte.
Ja. Okay. Ja. Denn wie das Motto so schön ist, was mich treibt, Kinder, die nicht geliebt werden, werden Erwachsene, die nicht lieben.
Okay. Ja, das ist doch ein super schöner Satz zum Abschluss. Markus, ja, ich danke dir. Du musst jetzt, glaube ich, auch schon wieder direkt los hier, ne? Selbstständig. Du bist sicher unterwegs und machst nebenher noch das Kinderheim. Ja, vielen Dank. Und
immer wieder.
Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, denke ich, dann können wir das auch dann an dich nochmal weiter vermitteln.
Ja. An der Stelle auch vielen Dank dir, vielen Dank für Solo, dass ihr euch entschieden habt, uns zu unterstützen. Und ich freue mich, wir kreieren da wunderschöne Sachen. Vielen Dank.
Okay, also, tschüss, alles gut. Dieses Interview wurde von Jo Simon im Rahmen der Solo Christmas Grooves 2005 geführt. Alle weiteren Infos hierzu auf der Seite www.soulhood.org, Soul wie Seele, Hood wie Robin Hood, Org wie Organisation.